Theo Lounge. Der Podcast für Religion und Zeitfragen. RevLab. Nicht nur Antisemitismus, sondern auch Anti-Antisemitismus ist ein Problem, meint Elad Lapidot. Wer von euch sich für eine nicht oberflächliche Auseinandersetzung mit der Thematik interessiert, dem empfehle ich, sich auf die ebenso feinen wie radikalen Gedanken des Religionsphilosophen und Judaisten einzulassen. Sein neuestes Buch erscheint bei Matthes und Salz und trägt den Titel Anti-Antisemitismus. Elad, mit deiner philosophischen Kritik des Anti-Antisemitismus wagst du dich in schwieriges Terrain. Worum geht es dir?
Also im Kern geht es darum, dass meine Grundbeobachtung ist, dass die dominante Strategie, oder die Grundstrategie nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, wie man Theoretiker gegen Antisemitismus vorgehen versuchten, war nicht so sehr die negative Ansichten von Antisemiten gegenüber Juden zu diskreditieren, zu bestreiten, um, sagen wir, positive oder mehr nuancierte Verständnis von dem, was jüdische Tradition, jüdisches Denken, jüdische Politik sein soll, sondern die Grundstrategie war zu bestreiten, dass es etwas Besonderes mit Juden ist. Jetzt natürlich, wenn man über individuelle jüdische Personen spricht, wie bei allen individuellen Menschen, kann man nicht allgemeine Aussagen treffen. Aber es geht nicht um individuelle jüdische Menschen, es geht um Judentum, um jüdische Kultur. Es geht um die Frage, ob es eine bestimmte Besonderheit gibt, die geistesgeschichtlich oder in der intellektuellen Geschichte als jüdisch bezeichnen werden kann. Eine bestimmte Art von Denken, eine bestimmte Art von Politik zu treiben, eine bestimmte Art Gesellschaft oder Ethik zu verstehen. Ob es etwas gibt, das jüdisch genannt werden kann. Das wurde bestreiten. Das wurde bestritten. Das war und immer noch, denke ich, die Hauptstrategie, wie man gegen Antisemitismus vorgehen wollte und versuchte und immer mehr versucht. Das heißt, unter anderem zu sagen, diese ganze Rede, es gibt jüdische Ethik oder jüdische Philosophie oder jüdisches Denken oder jüdisches Wissen, das alles ist Fantasien, vor allem eben antisemitische Fantasien, antisemitische Paranoia oder Projektionen. Und das Grundproblem mit dieser Strategie ist natürlich, dass es nicht nur antisemitische Rede delegitimisiert, sondern auch vor allem dann jüdische Rede. Das heißt, Personen, die jüdisch sind, Denker, die jüdisch sind, Gesellschaften, Gemeinden, die sich als jüdisch verstehen und doch eine bestimmte Weltanschauung, eine bestimmte Philosophie, eine bestimmte Ethik oder Religion, die jüdisch ist, zu denken wollen und zu leben wollen. Und eine Anti-Antisemitismus, die nicht nur gegen Anti-Judaismus argumentiert, sondern gegen jede Vorstellung, positive Vorstellung von Judentum argumentiert, letztendlich Antisemitismus reproduziert, indem es tatsächlich auch anti-jüdisch wird. Das heißt, auch gegen jüdische Denker, jüdische Autoren argumentiert, die sie selber sozusagen das Problem anzetteln damit, indem sie Judentum verallgemeinen. Und das ist das Problem. Und das habe ich auch in der jüngsten Heidegger-Debatte erkannt, wie man letztendlich sozusagen um Heidegger fast zu verharmlosen, hat man jüdische Denker zitiert, Rosenzweig, Buber, Arendt sogar, die selber sozusagen Sachen über Juden oder jüdische Tradition oder jüdische Geschichte sagen. Und man wollte zeigen, dass schon sie sozusagen das Problem selber darstellen, indem sie über Judentum oder das Jüdische sprechen. Und hier finde ich das Problem, weil eben das ist eine Diskursformation, die eben es gut meint, aber letztendlich dazu führt, dass aus gute Intentionen nochmal die jüdische Tradition, sagen wir, ausgeblendet, negiert wird und dadurch auch politische Möglichkeiten im Allgemeinen, aber auch für Nahostkonflikt nicht mehr zugänglich werden. Das ist letztendlich mein Anliegen.
Im englischen Titel deines Buches kommt das auch sehr schön zum Ausdruck. Wie heißt es nochmal? The Jew out of the question.
Also im englischen Titel Jews out of the question spricht diese Ambivalenz aus. Also erstmal eben diese gute Intention, gute Absichten. Juden sollen nicht mehr in Frage stellen, in dem Sinne eben keine Judenfrage mehr, aber damit auch das Problem. Also auf Englisch out of the question, das heißt, es kommt nicht in Frage, es kommt nicht in die Rede, darüber soll man nicht sprechen. Das heißt, Juden sollen nicht mehr Teil des Gesprächs, natürlich des philosophischen Gesprächs, der Gespräch der über Geistesgeschichte, über verschiedene intellektuelle Traditionen. Juden sollen nicht mehr Teil von diesem Gespräch werden. Das heißt, es gibt einen Ausschluss des Jüdischen als Denken und auch als Politik. Und das ist genau diese Ambivalenz, was dieser Titel Jews out of the question ausspricht.
Elad, da ist man aber auch dann in der Zone des Tabus. Tabus erkennt man ja immer nur indirekt, dass etwas nicht gesagt werden kann und daran, dass Beziehungen zutiefst gestört sind, verunmöglicht sind und Kommunikation gestört ist.
Ja, es hat damit zu tun, auf jeden Fall. Ich denke, dass bei bestimmten Menschen und bestimmten Situationen, es geht auch um Angst, überhaupt das Thema auszusprechen. Also neulich habe ich mehrmals gehört im deutschen Diskurs, dass man das J-Wort sagt. Also natürlich in Analogie zu das N-Wort, das J-Wort. Das heißt, um nicht Juden zu sagen. Und das ist natürlich erstmal ein interessantes Phänomen und natürlich auch sehr beunruhigend. Das heißt, wenn das N-Wort tatsächlich ein Schimpfwort war und ist, und deswegen ist das auch kodiert, da, dass man das nicht sagen darf. Jude war vielleicht für Antisemiten war das Schimpfwort, aber nicht für Juden. Juden verstehen Jüdisch oder Jude nicht als Schimpfwort. Und wenn nicht Jude sagen das J-Wort, zeigt das, dass sie irgendwie dabei, dass sie sind, um nicht Juden zu verletzen, sie wollen zeigen, wie sensibel sie sind, zeigen sie auch, dass sie doch Jude als Schimpfwort verstehen, dass sie dann nicht aussprechen wollen. Und das ist natürlich eine beunruhigende Phänomen, die tatsächlich Teil des antisemitischen Komplex, Teil davon ist.
Ich habe das noch nie gehört und es ist wirklich ungeheuer frappierend. In den Familien ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesprochen worden über die Nazi-Zeit in Deutschland und auch Österreich, wo ich herkomme. Und heute kann wieder nicht oder spricht man dann wieder nicht sozusagen und verbirgt das hinter einer Majuskel.
Ja, also für Menschen, die mit dieser Frage, mit diesem Diskurs, mit dieser Geschichte nicht sehr vertraut sind, ich verstehe das, dass sie Angst haben. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen, was sie sagen dürfen. Sie wollen nicht in Verlegenheit kommen und nicht irgendwie durch eine falsche Aussage etwas zeigen, was sie nicht wollen. Das verstehe ich, warum sie das vermeiden. Das Problem ist bei Intellektuellen. Das Problem ist, was man doch diese Sachen forscht, diese Sache kennt, die Geschichte kennt und eine falsche, grundsätzliche falsche Strategiewelt, wie damit umgeht, die wiederum die Ängste der Laien bestätigt, statt eine andere Haltung zu ermöglichen, die Ängste, die Tabus und die Probleme einfach bestätigt und verfestigt. Und da sehe ich das Problem. Das Problem ist nicht in Salongespräche. Das Problem ist in den Wissenspolitik und Wissensstrukturen. Dort sehe ich das Problem. Deswegen ist mein Buch spricht nicht über Zeitungsartikel, sondern es geht um Theoretiker. wie man die Grundkategorien, Grunddiskurs überhaupt konstruiert in diese Sache. Und hier sehe ich das Problem, dass man das auf dieser Ebene tabuisiert, statt zu sagen, nein, das genau dagegen müssen wir arbeiten. Wir müssen mehr über Juden sprechen, mehr über jüdische Tradition sprechen, mehr über Talmud sprechen, mehr darüber zu forschen, mehr darüber zu sprechen. Keine Angst haben, dass wir etwas problematisch finden, das dann uns zu Antisemiten verwandeln wird. Ich denke, es gibt auch dieses archaische Problem, dass man Angst irgendwo hat, dass man, wenn man ein bisschen zu nah forscht, etwas entdeckt, was man nicht mögen wird und irgendwie antijüdisch wird. Das will man vermeiden, dass man am besten sprechen nicht darüber. Aber darüber soll man überwinden. Diese Angst soll man überwinden.
Du führst also diesen Begriff ein, Antisemitismus. Wenn man zum Beispiel auf einen aktuellen Skandal blickt, nämlich, dass eine große deutsche Boulevardzeitung eine anerkannte Publizistin und Aktivistin für feministische und queere Issues des Antisemitismus zu überführen versucht, also ich meine natürlich Caroline Emke, dann wird man begreifen, dass nicht nur der Antisemitismus, sondern auch der Anti-Antisemitismus toxisch sein kann. Wie siehst du das genannte Beispiel?
Also erstmal, genau wie du sagst, zeigt dieses Beispiel, dass Antisemitismus selber Problem sein kann und oft auch Problem ist. Vor allem eben, dass es, wenn Anti-Antisemitismus, das heißt die Entgegnung gegen Antisemitismus, die Bekämpfung von Antisemitismus ein Waffe oder Instrument in politischen Debatten wird, die sehr oft gar nicht mit echtem Antisemitismus oder mit Juden zu tun hat. Dieses neue Beispiel ist ein ganz klarer Fall davon. In diesem Fall natürlich ist das war ganz eindeutig, dass es eine politische Instrumentalisierung war gegen nicht direkt auch gegen Caroline Emke, gegen die Grüne und auch ich denke, dass der CDU-Politiker, die das alles initiiert hat, diese Vorwurf auch sehr schnell sich entschuldigt hat und zurückgenommen, was er gesagt hat. Also ich denke, die Sache an sich selbst war nicht so spektakulär, war eben nur ein gutes Beispiel, wie seit lange eigentlich schon diese sehr starke Topos von Antisemitismus und die Bekämpfung gegen Antisemitismus eine zentrale symbolische Kraft hat, die einfach sehr oft in Machtspiele eingesetzt wird, die mit dem originellen Thema nicht mehr zu tun haben.
Elad, gab es einen bestimmten Auslöser für diese kritische Bewegung, die du da vornimmst?
Ja, also wie du sagst, genau, ich beschäftige mich nicht mit konkreten aktuellen Beispielen von Instrumentalisierung, politische Instrumentalisierung, wie dieser Fall mit Caroline Emke oder wie Antisemitismus auch in Debatten um Israel und Nahost-Konflikt thematisiert wird. Damit beschäftige ich in meinem Buch nicht hauptsächlich, sondern tatsächlich mit den theoretischen Grundlagen von diesem Diskurs. Und ich lese auch in diesem Buch vor allem Theoretiker, Philosophen wie Hannah Arendt, wie Theodor Adorno, wie Sartre. Und der Anlass für mich war auch ein philosophisches Ereignis, wenn man so sagen kann, in diesem Kontext. Und zwar die Debatte um Heidegger. Heideggers sogenannte schwarze Heften um 2013, 2014 und mehr oder weniger bis heute. Damals war ich beschäftigt mit einem Projekt über Heidegger und jüdisches Denken. Da auf einmal kam diese große Debatte um Heideggers Antisemitismus und ich habe einfach diese Debatte, ich habe das verfolgt, ich habe das teilgenommen Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich immer wieder problematische Muster, mehrere problematische Muster erkenne in dieser Debatte, die auf ein grundsätzliches Problem hinweisen. Und diesem Problem wollte ich dann mehr nachgehen. Und daraus entstand das Buch.
Und Elad, wie ist deine Haltung Heidegger betreffend?
Spezifisch zu Heidegger, also Heidegger selber hat ganz wenig zu Juden geschrieben, zu wenig, wenn etwas zu wenig. Was er geschrieben hat, natürlich ist problematisch, es reproduziert bestimmte Gemeinplätze, die man in antijüdische, antisemitische Diskurs seit lange kennt. Also ein ganz besonderer Fall ist das nicht. Ich denke, dass es gab mehrere andere Motive, warum Heidegger warum diese Debatte so scharf geworden ist. Unter anderem geht es um die Frage von nicht nur Heidegger, sondern eine ganze Denktradition nach Heidegger, eine postmoderne oder poststrukturalistische Denktradition, die sich auf Heidegger bezieht und heute unter Druck steht. Also ich denke nicht, dass es direkt mit Heidegger zu tun hat. Es gibt problematische Stellen bei Heidegger, aber ich denke, sie sind letztendlich nicht so interessant. Er werfe nicht besondere Licht auf Heidegger oder auf Heideggers Denken. Interessant fand ich natürlich, dass zeige ich auch in meinem Buch, also nochmal, wie in der Debatte um Heidegger, was ich nenne antisemitische Denk- oder Diskursmuster, sichtbar waren. Das war für mich das Interessante in dieser Debatte.
Elad, habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, dass diese Kritik an Heidegger bezogen auf die schwarzen Hefte indirekt die Postmoderne auch treffen wollte?
Ja, also ich denke, es ging um, was man kontinentale Philosophie nennt, eine bestimmte Denktradition, die unter anderem sehr stark von Heidegger beeinflusst war und eine bestimmte radikale Kritik der Moderne, unter anderem Humanismus oder ein bestimmter Diskurs von Menschenrechte und Demokratie, Sachen, die hochpolitisch sind und heute unter anderem unter Kritik geraten. Und diese Geschichte mit Heidegger und Antisemitismus, denke ich, in sehr hohem Grad nochmal ein Instrument in diese Debatte war, was letztendlich noch ein Beispiel war, wie Antisemitismus, also wie der Topos so eine starke Waffe ist.
Man muss da ja auch dazu sagen, dass du nicht nur philosophische Bücher schreibst, sondern du hast auch viel Energie in Übersetzungen investiert. Du hast Hegel ins Hebräische übersetzt und du hast Heideggers Sein und Zeit ebenfalls ins Hebräische übersetzt. Also knapp 100 Jahre nach dem Erscheinen. Und ich glaube, es ist die erste Übersetzung ins Hebräische. Stimmt das?
Es ist die erste Übersetzung von beiden Büchern, von Hegels Phänomenologie und von Heidegger Sein und Zeit. Bisher gab es keine Übersetzung. Die sind noch nicht fertig. Wir haben bisher nur den ersten Teil von der Phänomenologie veröffentlicht. Der zweite Teil von der Phänomenologie und Sein und Zeit stehen noch aus. Es ist noch Arbeit.
Elad, du bist ja in Haifa aufgewachsen. Und bist wohl, seit du denken kannst, mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, aber auch mit Antisemitismus konfrontiert worden. Was hat das mit dir gemacht?
Also erstmal muss ich sagen, dass mit Antisemitismus war ich nicht konfrontiert. In Israel war ich nicht konfrontiert. Also die grundsätzliche Raison d'être ist genau, dass Juden nicht mit Antisemitismus konfrontiert werden müssen. Und in Israel, also für Juden in Israel, hat das tatsächlich funktioniert. Man als Jude wird in Israel selten direkt mit Antisemitismus konfrontiert. Das war ein Erfolg. Ob das für das ganze für alle Juden auf die Welt ein Erfolg war, ist fragwürdig, aber in Israel war das tatsächlich, war das erfolgreich. Ich habe in Israel gewachsen, nicht viel mit Antisemitismus gehabt. Ich wusste, dass es sowas gab und gibt, aber habe ich keine persönliche Erfahrung. Vielleicht ist meine eigene Glück, dass auch außer Israel, in meinen Jahren in Frankreich und in Deutschland, hatte ich auch fast gar keine direkte Erfahrung von Antisemitismus. Aber vielleicht eben ist mein Glück und auch gehört dazu, dass ich keine, also ich bin in dem Sinne völlig assimiliert. Ich öffentlich, ich trage keinen Kippa, also man kann mich nicht als Jude erkennen und auch nicht als Israeli. Also von daher hatte ich vielleicht Glück, kann man sagen. Und meine starke Erfahrung mit Antisemitismus war, wie gesagt, vor allem Antisemitismus. Und hier kommen wir näher zu dem Paradox, das im Zentrum von meinem Buch steht.
Wir kennen uns schon eine ganze Reihe von Jahren, aber ich merke, die Frage, wie du dich eigentlich definierst, ich glaube, die habe ich nicht so direkt gestellt. Also du bist ja ein, muss man sagen, begeisterter Talmud-Forscher auch. Sagst du, du bist jüdisch, du bist religiös-jüdisch auch? Also wie definierst du dich selber?
Also ich habe gesagt, dass ich in Israel keine direkte Erfahrung von Antisemitismus hatte. Ich muss das ergänzen, dass ich in Israel auch, wie so paradox es klingen kann, auch keine wirkliche Erfahrung mit Judentum hatte. Weil die Logik von der säkularen Stadt Israel war eben, dass die Juden nie mehr Antisemitismus erleben sollen, weil sie nicht mehr Juden sein sollen. Das heißt, sie sollen wie alle andere werden. Und natürlich, das hat verschiedene Konsequenzen und hat verschiedene Gestalten und hat auch nicht genau so funktioniert. Und es gibt große Teile in Israel, vor allem heute, die diese Plan nicht mehr verfolgen. Aber woher ich komme, also meine Sozialisierung war in eine säkulare, ganz säkulare, wenn man das überhaupt sagen darf, säkular, israelische Gesellschaft, wo Judentum eine nicht wirklich ein Teil des Lebens war, sei es als eine kulturelle Prägung, wie Feiertage, die sozusagen offiziell da sind, muss man nicht, kein Mühe, man muss das nicht wollen, es ist einfach da. Und deswegen will das man auch nicht, isst man das nicht. Und man kann sagen, dass für die säkulare Israelis, also jüdische Israelis, sind wahrscheinlich eine jüdische Bevölkerung in der Welt, vielleicht ganz extrem ignorant sind, was Judentum angeht, also unter Juden. Und deswegen habe ich überhaupt etwas mit Judentum angefangen, als ich außer Israel war, wo tatsächlich Judentum nicht eine selbstständige Teil des Infrastruktur war und wo man tatsächlich entscheiden musste, ob man das will oder nicht. Wenn man das nicht will, war es überhaupt nicht da. Und erst dann gab es tatsächlich die Entscheidung. Erst dann gab es dann vor allem auch als irgendwann auch als Vater, wo ich nicht nur für mich entscheiden musste, noch von jemand anderes entscheiden musste. Erst dann habe ich angefangen, tatsächlich mit der Frage von Judentum auseinanderzusetzen. Also es ist mir schwierig, genau zu sagen, inwiefern bin ich jüdisch. Also ich komme auf jeden Fall aus einer jüdischen Kultur, aber wie gesagt, eine hochparadoxe jüdische Kultur. Jüdische Kultur, eine bestimmte Kulturformation, die genau dazu entstanden war, nicht mehr jüdisch zu sein. Also es ist noch stärker als säkular, denke ich. Es geht nicht nur um Glaube oder Nicht-Glaube, überhaupt Judentum wahrscheinlich. Also Judentum ist auch nicht unbedingt eine Frage von Glaube, sondern eine Frage von Praxis, ob man die verschiedenen Rituellen, verschiedene Mitzvot, Gebote folgt oder nicht. Aber Auch das war nicht die Frage. Es war sogar die kulturelle, die Identität, die Zugehörigkeit sollte irgendwie aufgehoben werden. Deswegen ist eine paradoxe jüdische kulturelle Formation Israel. Und ich komme aus dieser Kultur. Deswegen die Frage für mich ist eine große Frage, inwiefern, wie gehöre ich dazu? Also durch die Jahre, wie du sagst, habe ich mehr und mehr eine intellektuelle Verbindung gefunden. Als, vor allem als Philosoph habe ich mehr und mehr sozusagen philosophische oder intellektuelle Tiefen in der jüdischen Tradition gefunden. Vor allem für mich interessant war und ist immer noch die rabbinische Tradition. Und dazu kommen auch andere politische, ethische, kulturelle Fragen. Aber ich würde sagen, es geht weniger, für mich weniger um Religion oder um Glaube. Es geht vor allem um Denken. Denktradition und Praxistradition. Nicht nur in rituale Sinn, sondern in politische, ethische und politische Sinne.
Elad, wie ist denn in deiner Familie das Thema Holocaust vermittelt worden?
In meiner Familie war das nicht wirklich vermittelt, weil wir in meiner Familie das Glück hatten, dass es keine direkten Familienmitglieder ermordet wurden, also nicht in direkter Nähe. Die große Vermittlung war die Geschichte der Auswanderung aus Europa und die Einwanderung nach Palästina und Israel. Das war die Vermittlung, die nicht direkt mit dem Holocaust zu tun hat, sondern vor allem mit dem Krieg.
Mit dem Zweiten Weltkrieg.
Genau, mit dem Zweiten Weltkrieg. Das, also auf die persönliche Ebene, das war stärker, weil auf beide Seiten der Bruch war durch den Krieg, natürlich durch die Nazis und so fort, aber durch den Krieg und nicht so mit dem Holocaust. Also meine deutsche Familie hat schon 33, 34 Deutschland verlassen. Natürlich, weil es zu antisemitischen, nazischen Maßnahmen kam. Aber es war relativ früh. Und der alte Teil der Familie, die aus baltischen Ländern, aus Lettland kommen, war das später, 1941, mit dem Einmarsch der Nazis. Aber sie haben mit der Roten Armee nach Russland geflüchtet. Und deswegen haben sie das auch nicht direkt erlebt. Die Ermordung haben sie nicht direkt erlebt. Und erst danach sind sie nach Palästina gekommen. Also es war vor allem durch Geschichte von Bruch des Lebens in Europa und eine Einwanderung nach Palästina. Das war auf die persönliche Ebene. Aber genau wie in Deutschland die Geschichte des Holocaust, der Shoah, ist Stadtraison. Sowohl in Deutschland als auch in Israel. Das heißt, man braucht es nicht biografisch zu erleben. Und es gibt auch natürlich sehr viele Leute aus Familien, die kommen aus arabischen Ländern, wo es kein Holocaust gab. Aber sie sind auch Teil der Sozialisierung um der Erbe der Shoah. Also in Israel ist eine auf eine rituale, diskursive Art und Weise sehr zentral. Israel sozusagen legitimiert sich durch die Shoah. Also als Kind erlebt man das sehr früh als zentrale Ritual überhaupt. Ich würde sagen, mehr als religiöse Ritualien in der säkularen Gesellschaft auf jeden Fall. Die wichtigsten Ritualen sind der Holocaust-Gedenktag und eine Woche danach der Gedenktag zu den Soldaten, die in die israelische Kriege gefallen sind, und einen Tag danach Unabhängigkeit-Tag. Das ist eine zentrale Ritual, und damit wächst man.
Elad, du bist ja dann nach Europa gegangen, in Paris hast du studiert und bist nach Berlin gegangen, wo du seit einer Reihe von Jahren lebst. Das ist ja ein regelrechter Trend, der Enkel und Urenkel von jüdischen Auswanderern unter anderem eben auch nach Berlin zu kommen. Und häufig kann man auch hören, dass da eine Enttäuschung mitschwingt über die Lage in Israel. Spielte das auch für dich irgendeine Rolle?
Es spielt eine Rolle. Für mich war das nicht ein Flucht aus Israel. Ich habe Israel verlassen, um in Frankreich zu studieren. Und irgendwann fand ich mich in Berlin. Also es war keine direkte Auswanderung, aber die politische Lage in Israel hat sich aus meiner Perspektive auf jeden Fall der letzten 20 Jahre, seitdem ich Israel verlassen habe, sehr geändert und viel schlechter geworden, als ich da war. Schlechter im Sinne, dass die Perspektive auf eine gerechte Lösung zu dem Konflikt sind geringer geworden. Und die öffentliche Diskurs, die Segregation, die Maßnahmen gegen Palästinenser sind noch schlimmer geworden. Und aus dieser Perspektive ist für mich immer wieder und immer mehr schwieriger geworden, mich mit Israel zu identifizieren. Vielleicht, sagen wir mal, einfacher geworden, mich mental zu trennen. Und vielleicht dann irgendwann weniger und weniger eine Perspektive auf Rückkehr sah und mehr meine Zukunft mit Europa gesehen habe. Nicht, dass ich ausschließe, dass ich irgendwann zurückkehre, aber wie gesagt, die Perspektive haben sich geändert.
Elad, als 1976 Geborener, hast du da noch etwas von dieser Utopie mitgekriegt, der Aufbruchsstimmung beim Aufbau der Nation? Dein Großvater lebte, glaube ich, in einem Kibbutz.
Genau. Ja, also biografisch komme ich aus zwei sehr engagierte, Strömungen in der Nationalaufbau von Israel. Kann man sagen, sozialistische Seite, wie du sagst, Kibbutz, eben die Seite, die aus der Baltikum kam, aus Lettland, die waren Kommunisten und eben haben mehrere Kibbutzim gegründet und als Kind habe ich das auch vor allem in Ferien erlebt, diese Kibbutz-Paradies. Und auf die andere Seite eben die deutsche Familie als starke Zionisten, die eher mit Jabotinsky, das heißt, so eine nationale, weniger sozialistische, kommunistische Orientierung, so eine nationale Orientierung identifiziert waren und Teile der verschiedenen militante Organisationen waren, die gegen die Briten damals gekämpft haben für Unabhängigkeit und in mehrerer Hinsicht diametral Gegensatz zu den Kibbutzim waren. Das war links, das war rechts. Aber beide waren ideologisch sehr investiert in diese Projekte, eine neue Stadt, eine neue Gesellschaft zu bauen.
Heute ist es ja schier unmöglich geworden, Kritik an der Politik des Staates Israel zu üben, ohne des Antisemitismus verdächtig zu werden. Und das gilt ja auch für Juden. Du gehst aber sogar noch einen Schritt weiter und kritisierst ja ganz grundsätzlich die israelische Staatsbildung. Wie begründest du das und was wäre eine Alternative?
Also ich denke, in Israel sieht man Probleme, die nicht nur Israeli sind. Das sind Probleme von Nationalstaat. Ich denke nicht, dass es besondere Probleme von Israel sind. Es gibt besondere Situationen. Israel ist noch eine besondere Situation, die von mehreren Elementen bestimmt wird, zuletzt durch europäische Imperialismus und Kolonialismus und die Erbe, dass die europäischen Mächte auf Nahost gelassen haben. Also ich denke, dass Israel ist noch ein Problem von Nationalstaatpolitik. Es gibt auch andere Beispiele, aber Israel ist tatsächlich ein sehr sichtbares Beispiel. und sehr grundsätzliche Probleme mit Nationalismus. Wie gesagt, nicht nur in Israel, aber ich kenne Israel gut, also ich kann das sehr gut sehen und beurteilen. Ich sehe, wie Nationalismus zu Rassismus wird. Ich sehe das Problem, wie dann kulturelle Erbe als ein Instrument in Nationalstaatpolitik wird und Nationalstaatgewalt eingesetzt wird. Das sind Sachen, die ich denke, man soll heute bekämpfen. Wie gesagt, nicht nur in Israel, überall. Mein besonderes Anliegen in dieser Geschichte ist tatsächlich, inwiefern Judentum nicht nur als Nation und nicht nur als nationale Kultur oder Nationalstaatkultur angesehen werden kann, sondern selber ein Denktradition, auch ein Praxis und politische Tradition angesehen werden kann, die diametral zur Nationalstaatpolitik steht. Das heißt, wo man eben eine Art von Philosophie oder Theorie und auch Praxis, die eben nicht auf Nationalstaat orientiert werden, nicht gegen Gewalt, auf jeden Fall so eine Art von politischer Gewalt orientiert wird und wo man für heute, woraus man heute schöpfen kann, um Alternativen zu denken. Und das ist was mein besonderes Anliegen und was ich denke auch in den bestimmten Situationen hinaus auch angesetzt werden kann. Ich denke, dass deswegen für mich ist die Stadt Israel problematischer in dem Sinn nicht, weil eben dort diese Erbe tatsächlich nicht mehr sichtbar wird. Das heißt, das Judentum, die gelebte Judentum, ändert sich. Man kann weniger und weniger richtig sehen, wie diese Tradition tatsächlich irgendwann war und vielleicht heute ist noch etwas, das man gegen Nationalstaat, gegen Rassismus vorbringen kann. Das ist was für mich ein Problem, ein besonderes Problem heute.
Elad, es gibt diese Künstlerin Yael Badana, die das, was du da ansprichst, ziemlich radikal weiterdenkt. Und zwar, dieses Werk von ihr heißt Jewish Renaissance Movement. Und sie schlägt darin vor, dass 3,3 Millionen Juden nach Polen, aus Israel nach Polen umsiedeln sollen. Ich erinnere mich, dass ich zufällig, als sie in Tel Aviv ausstellte, da war. Und das war Stadtgespräch. Was denkst du über solche Kunstbeiträge?
Also ich denke, das ist gut, dass man durch Kunst diese Grundfragen stellt und Diskussion initiiert. Ich finde das gut. Ich denke, dass Yael Badana eben ihre Projekte in diese Richtung auch gehen. Sehr provokativ, wie immer. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch nicht die Aufgabe von Künstlern, dann weiter konkret zu denken, was es bedeutet. Und das ist auch in Ordnung. Deswegen gibt es Künstler und sie müssen nicht Politiker und auch nicht Philosophen sein. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall gut, dass sie diesen Horizont auf jeden Fall eröffnet.
Ich möchte dich zum Abschluss unseres Gesprächs zu dem Begriff Machleukes befragen. Das ist Jiddisch für Streit, Durcheinander. In einer Tagung, die du kürzlich mitorganisiert hast, sagte der Talmud-Experte Sergei Dolgopolski, Auseinandersetzung sei in der talmudischen Tradition nicht das unbedingt zu Vermeidende, sondern umgekehrt ein Ziel. Das ist mir nachgegangen.
Also ich stimme Sergei Dolgopolski ganz zu. Ich denke, es ist auch eine hervorragende Denker des Talmuds und auf jeden Fall für mich auch eine Art Lehrer und Gesprächspartner. Was er damit meint, ich denke, das meine ich auch, ist, dass eben diese Talmudkultur eine Art von Denken ermöglicht, konstruiert und auch performiert, also vollzieht, wo tatsächlich eine klare Vermeidung zu erkennen wird, ein abgeschlossenes System von Denken zu erreichen. Also das Talmud ist kein linearer Text, wie man in philosophische Traditionen kennt oder theologische Traditionen. Es gibt keine Argumente, die dann entwickeln, um eine bestimmte Konklusion, eine bestimmte Botschaft zu bringen. Deswegen ist das auch keine Theologie, sondern ist es ein Raum, wo man bestimmte Grundthemen wie gesagt, nicht nur oder gar nicht unbedingt theologisch, sondern Grundthemen des menschlichen, der menschlichen Existenz bespricht, behandelt, diskutiert und wo in verschiedene Art und Weise eben tatsächlich es darum geht, eine Auseinandersetzung, einen Konflikt zu entwickeln. Also Aussagen, die nicht polemisch sind, das heißt, die nicht etwas auch bestreiten, haben keine Geltung. Es bringt nichts oder es ist sogar verdächtig, wenn du etwas sagst, was nicht etwas anderes zu bestreiten versucht. Das heißt, wenn du nicht etwas sagst, was nicht selbstverständlich ist, es gibt keinen Raum für Selbstverständlichkeit. Etwas, das selbstverständlich soll nicht gesagt werden. Und deswegen gibt es auch keinen Versuch, eine ganz große System oder Theorie zu entwickeln, die dann irgendwann auch das sage ich schon, das ist schon eine Interpretation, als von philosophischer Interpretation, das dann auch zu einer politischen Totalität führen kann, also zu einer Staatgewalt führen kann. Das geht zurück auf dem, was ich vorher gesagt habe, warum ich in dieser jüdischen talmudischen Tradition tatsächlich eine Ressource sehe, wie man anders denken, sprechen, diskutieren, leben kann, wo eben Politik nicht unbedingt Stadt sein muss, die Gesellschaft nicht Nation und wie denke nicht System. Das sind Sachen, die für mich und ich denke auch für Sergei bei im Talmud interessant sind.
Elad, du trittst bald eine Professur im französischen Lille an, wozu ich dir nochmal ganz herzlich gratulieren möchte. Kannst du schon sagen, in welche Richtung du weiter forschen möchtest?
Erstmal danke für die, Gratulation. Ich denke, ich werde weiter forschen in die Richtungen, die ich bisher geforscht habe. Also zuerst eben ein Erschließen, wie ich das sehe, der heute ein bisschen in Vergessenheit gekommene talmudische Tradition, die für mich wichtig sind und die ich hoffen kann, auch tatsächlich für die heutige politische Situation etwas beitragen können. Und zweitens weiter über diese heutige Lage zu forschen, wie man in unserer Gesellschaft tatsächlich andere Denktraditionen ins Gespräch bringen kann, in diesem sehr sensiblen, schwierigen Diskurs heute von Antisemitismus, Antirassismus, Postkolonialismus. Also wie kann man ohne das Gespräch, ohne den Diskurs zu sprengen, sondern ganz im Gegenteil, durch die Verschiedenheit, durch die Differenz, durch den Streit zurück zu Talmud zu kommen, durch den Streit das Gespräch zu verstärken und nicht zu sprengen. Das ist, was mich interessiert und die Richtung, die ich sehr gerne weiter erforschen werde, bald in Lille.
Elad, herzlichen Dank. Das war jetzt kein Streitgespräch, sondern ich nehme da sehr stark eine interessierte und lernende Haltung ein, wenn du über deine Forschungen sprichst und dein enormes Wissen teilst. Ich danke dir ganz herzlich.
Danke dir, Johanna, für das Interesse, für das Gespräch. Es war ein großes Vergnügen. RevLab.